Ja, rund um den Hesselberg ist heute in Rothenburg und Rothenburg ob der Tauber. Und ich war die Nacht dort, habe dort übernachtet im Mittermeier Hotel, habe gut gegessen, habe die Mutter meines Sohnes dabei gehabt und wir haben uns verwöhnen lassen. Und der Christian, der sitzt mir gegenüber und ich habe ein paar Fragen an Christian und ich lege dann einfach mal los. Christian, wie machst du das, dass du so ein tolles Team zusammenbringst und einfach mit so viel Herzblut auf die Leute zugehen?
Also erstmal vielen Dank für die Blumen und auch dir, querstrich euch, ein herzliches Willkommen.
Danke.
Super, dass ihr da seid, freuen wir uns, dass das Team aufmerksam oder gastfreundlich, serviceorientiert ist, das ist doch nur normal. Also ich freue mich zwar, wenn das heraussticht oder wenn es passiert öfter mal, dass Gäste sich da positiv über die Natürlichkeit, Herzlichkeit des Teams äußern. Nur für mich ist es nicht mehr und nicht weniger als Normalität und weniger ist nicht gut. Also wir reden unseren Gästen gerne unverstellt und so gegenüber, wie wir unseren Beruf auch verstehen. Die Gäste sollen hier eine gute Zeit haben, sollen entspannen, genießen, sich freuen, sich wohlfühlen. Es ist als Gastgeber unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass der Anspruch erfüllt wird und das tun wir gerne und daraus ergibt sich das. Also da ist nichts kuratiert oder gestellt oder inszeniert. Das ist so, wie es ist und noch mal weniger wäre nicht gut, würde nicht meinen Ansprüchen genügen.
Okay. Aber die Ideen, die dahinter stecken, ich habe zum Beispiel jetzt beim Frühstück gestanden und habe deine Wabe bewundert, wo Honig drin ist. Habe ich noch nie gesehen. Wie kommt man auf so Ideen?
Ja, total einfach. Also zusammen mit meinem Cousin und einem Freund betreiben wir Weinbau und sind da im Taubertal dann auch in Bezug auf die Kulturlandschaft auf dieses FFH-Gebiet engagiert. Mein Cousin verantwortet 120 Bienenvölker.
Ja, manche.
Die sind ja nicht nur im Taubertal, sondern die sind in einem ganzen Landkreis verteilt, aber ein Schwerpunkt ist das Taubertal. Insofern, diese Waben sind ja Eigengewächse, zu denen wir einen tiefen Bezug haben und das steht für die Ursprünglichkeit, für die Natürlichkeit, die mit den Bienen in auch einem größeren Kontext verbunden ist.
Okay, aber die Waben, man kann aus der Wabe den Honig holen. Hat man dann nicht den Wachs mit drin? Oder
ja, und das kannst du entweder essen, ausspucken oder runterschlucken.
Okay.
Das machst du so, wie du das magst. Also in anderen Kulturen ist es ganz geläufig, Honig so zu verzehren, ohne dass der groß geschleudert oder abgefüllt und in Gläser, sondern einfach zack, rein mit dem Löffel. Ne?
Also noch nie in meinem Leben habe ich das so gesehen.
Ja.
Toll, das ist echt schön.
Ja.
Wir sitzen ja jetzt hier in deinem Hof und haben Autoverkehr, den hört man im Hintergrund. Jetzt war ja über Pfingsten war ja der Umtrunk, wie hieß das?
Meistertrunk.
Meistertrunk, genau, der Rothenburger Meistertrunk. Hast du da auch mitgewirkt? Oder?
Nee, ich bin da jedes Jahr Bestandteil einer der Historiengruppen.
Okay.
Und da auch mit Freude und Herzblut engagiert und dabei seit langer Zeit. Ich koche für die. Also ich bin im Spielmannszug. Die machen dafür, dass es im Grunde ja keine Profis, sondern Amateure sind, wirklich anspruchsvolle Musik mit Piccolo-Flöten, mit Fanfaren und mit Trommeln. Also hat auch natürlich einen historischen Hintergrund. Das war die Truppe, die in den Armeen dafür gesorgt hat, dass die eigenen Leute guten Mut und die Feinde Angst bekommen haben.
Mhm.
Aber nachdem ich selbst unmusikalisch bin, koche ich einfach für die Jungs.
Okay.
Also macht halt jeder das, was er am besten kann. Ne?
Ja, vielleicht haben die ja durch die Musik dann den anderen Angst gemacht. Ne?
Ja, genau. Bevor ich mich dann mit meinen Wurstfingern an der Piccolo-Flöte versuche, schwöre ich lieber den Kessel an und sorge dafür, dass die zu essen und zu trinken haben.
Aber nochmal, den Meistertrunk gibt es denn jedes Jahr? Oder ist
ja. Also an Pfingsten sind immer diese Festspiele.
Okay.
Die sind an den Reichsstadttagen in ähnlicher Form nochmal, aber Pfingsten ist schon also eine ganz eigene Hausnummer und da ist die ganze Stadt auf den Beinen.
Okay. Aber wie funktioniert, was war der Meistertrunk, der Ursprung vom Meistertrunk?
Also die Geschichte spielt im 30-jährigen Krieg.
Okay.
Rotenburg wurde von den Schweden belagert. Es hing natürlich wie so ziemlich alle Kriege mit Religion zusammen. Mhm. Und die Stadt ist irgendwann gefallen, weil sie verraten wurde und einer halt dann nachts ein Tor aufgemacht hat. Und ja, also da hat dann mal vor längere Zeit, zwar lange nach dem 30-jährigen Krieg, aber vor weit über 100 Jahren, jemand ein Schauspiel draus gemacht, also eine Geschichte erfunden. Mhm. Die ist ein bisschen absurd, weil die Stadt konnte errettet werden, weil angeblich der Feldmarschall Tilly zugestimmt hat, dass wenn in der Stadt ein Bürger in der Lage ist, einen Krug, einen Humpen mit 3¼ Liter Wein in einem Zuge zu leeren, dann würde er die Stadt verschonen und natürlich hat sich einer gefunden, der 3¼ Liter Wein in einem Zug austrinken konnte.
Okay.
Und es wird eben ausgiebigst gefeiert.
Okay.
Dazu verkleiden sich Hunderte, wenn nicht Tausende, Bürger der Stadt und aus dem Umland. Da kommen dann teilweise sogar von weiter her Leute, die ihre Pferde mitbringen, ganz tolle Rösser, viele Kaltblüter auch, beeindruckende Tiere, mhm. alles in originalgetreuen Uniformen und das ist einfach ein Stück weit auch identitätsstiftend für die Stadt. Mhm. Genau.
Du machst ja ganz viel auch im Naturbereich, also du hast die Bienen, du hast den Wein, der glaube ich biologisch angebaut ist,
ja.
Du bist da sehr engagiert. Wie kam es dazu, dass du dich da gesagt hast, ich gehe einen anderen Weg mit diesen Sachen? Und ich meine, das sieht man auch beim Essen. Ich habe jetzt gestern 5-Gänge-Menü gegessen und das war ein Traum.
Ja, danke.
Das war wirklich toll, was man da erleben konnte, auch in einem Geschmack noch 5 andere Geschmäcker zu empfinden.
Naja, nun, wir müssen ja einerseits den Leuten den Grund geben, zu uns zu kommen, wenn wir hier Sachen kochen würden, die es woanders genauso gibt, vielleicht sogar noch für weniger Geld oder wo die Leute sagen, naja, das war jetzt nett, kann ich zu Hause aber auch, dann haben die keinen Grund, zu uns zu kommen. Und deswegen geben wir uns Mühe, die Show, die wir hier machen, die ganze Darbietung des Essens und des Trinkens, auch kontextuell mit gewissen Botschaften zu verbinden, die uns ein Anliegen sind. Mhm. Wir haben ja das Glück, dass wir, obwohl wir ja hier ein Handwerk betreiben, doch als Köche vielleicht dann auch noch mit gewissen Auszeichnungen bedacht zu werden und Aufmerksamkeit zu erfahren. Das heißt, uns hört man zu. Und da gibt's bestimmte Sachverhalte, die uns am Herzen liegen. Ich bin gelernter Metzger, ich bin ein Wirtshauskind, ich bin aufgewachsen in zwischen Fritteuse und Getränkebuffet und durfte also wirklich noch erleben, wie der Metzger das Tier ausgesucht hat, das geschlachtet hat, zerlegt, gereift, zubereitet, serviert, abgeräumt, kassiert, also die komplette Prozesskette beherrscht hat. Und im Laufe der Jahrzehnte wurde das immer fragmentierter, abgehackter. Irgendwann kam das Fleisch in Vakuumbeuteln und das ist alles nicht förderlich für Verantwortungsübernahme, sondern jeder macht halt nur noch einen Teil und spezialisiert sich und sagt, ja, kann ich nichts dafür, war der vor mir und das stört. Und dann gibt es halt bestimmte Möglichkeiten, wie jetzt eben bei der Weinerzeugung wirklich, dass es zum Anliegen geworden ist, bei der Scholle zu beginnen. Also wirklich zu sagen, wie geht denn das? Also welchen Einfluss können wir denn nehmen? Was kann man tun, was kann man lassen, um in diese oder in jene Richtung im Einklang mit der Natur Lebensmittel zu erzeugen, die dann auch diese Verantwortung widerspiegeln. Beispiel, wenn jemand sich was in den Mund schüttelt oder schiebt, was du vorher in den Fingern gehabt hast, das ist ein ausgesprochen intimer Vorgang. Da gehört viel Vertrauen dazu. Und dem wollen wir halt gerecht werden, indem wir sagen, wir beherrschen diese Kette komplett. Das ist der Grund.
Okay. Mir haben Leute gesagt, wie ich gesagt habe, ich komme heute bei dir. Und die haben mir gesagt, ja doch, ein Michelin-Stern.
Ja.
Frag ihn doch mal, wie das funktioniert, wenn man zu so einem Stern kommt, ob man das die Leute erkennt, ob man das weiß oder ob man das fühlt oder was. Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu erzählen, die Geheimnisse des Michelin-Sterns.
Also ja, so ein großes Geheimnis ist es eigentlich gar nicht. Nur wie immer, viele Wege führen nach Rom oder in dem Fall nach Paris.
Nach Rotenburg.
Ja, also ich sag Paris, weil da das Headquarter von Michelin ist. Man kann natürlich hergehen und sagen, man richtet all das, was man tut und lässt, drauf aus, um einen Stern zu erkochen. Das kann man machen und es kann auch funktionieren. Aber die Leute vom Michelin selber raten davon dringend ab und sagen, kocht nicht für uns, sondern kocht für eure Gäste. Und das ist eigentlich der richtige, der nachhaltige Ansatz, so zu kochen, dass es einen Stern wert sein könnte, zum Wohle der Gäste. Und dann darauf zu warten, was passiert. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, vielleicht auch ein bisschen mühsamer, aber es ist nicht so gestreamlined und also wenn du die Kunst für die Kunst machst, ist es albern. Wenn du mit Gewalt dir das holen willst, was andere durch ihre Leistung verdienen, ist es einfach nicht nachhaltig und gut. Und deswegen mach einen guten Job, mach ihn so gut wie du kannst. Irgendwann kommen die.
Okay, aber wie werden die auf dich aufmerksam?
Ja, also
durch Leute, die das erzählen?
Das ist so wie in jeder Branche. Jeder kennt jeden. Okay. Da gibt es Querverbindungen. Es gibt schon durchaus mal, dass sich Tester auch mal zu erkennen geben, um zum Beispiel bestimmte Details, Angaben, Sachverhalte zu prüfen, wie zum Beispiel, wie sind denn ihre Öffnungszeiten oder irgendwie sowas. Und dann gibt schon auch mal die Frage, gibt es in der Gegend irgendwas, was wir wissen sollten? Wo man dann mal sagen könnte, da ist ein Kollege, da könnt ihr mal gucken. Oder Gäste schreiben an den Guide. Man muss eines auch verstehen, der Guide wird nicht für die Köche geschrieben, sondern für die Gäste.
Okay.
Wenn man den Ursprung versteht, dass eine Reifenfirma das mal aufgelegt hat, um zu sagen, wir wollen unseren Gästen Hinweis geben, wo sie besonders gut einkehren können, der versteht das ganze Prinzip auch besser. Mhm. Und deswegen nicht zum Gefallen der Köche, sondern zum Gefallen der Gäste ist das gemacht. Deswegen mach einen guten Job und dann kommt es schon.
Okay. Du, Christian, du bist ja ein cooler Typ, ne?
Also möchte ich von mir selber nicht sagen. Doch, also meine Frau würde widersprechen.
Die Leute sagen zu mir, das ist ein cooler Typ. Und er hat irgendwie Chuzpe, dass er das so alles auf die Reihe bringt. Du hast ja noch ein Lokal nebendran, gehört das auch zu euch, Gasthof Petzold?
Nein.
Nein, das ist nicht das.
Aber das daneben wieder?
Die Alter Ego. Ne?
Genau.
Wie kommst du zu so einem Namen?
Ach, der Name ist dann am Schluss ja nur die Benennung. Also zuerst mal steht da das Konzept. Mhm. Und es ist tatsächlich anders als hier die Villa. Die Villa ist ein Boutique-Hotel. So wie man sich das vorstellt, bisschen cozy, so wie du es wahrgenommen hast. Und das Alte Ego ist ein Gegenentwurf, der, weil es ja auch viel kleiner ist, es sind nur 11 Zimmer, sehr zugespitzt und scharf konturiert ist. Und der sehr genau dem entspricht, was meine Frau und ich schätzen, wenn wir wegfahren. Wir hatten vorher das Thema Vertrauen, wie es um Honigwaben und Wein ging. Das spielt da auch eine Rolle. Da gibt es eine Trust Bar. Ja, wir vertrauen unseren Gästen, dass wenn die sich da eine hochwertige Flasche Wein nehmen, dass sie uns das am nächsten Tag sagen und dass sie uns nicht betuppen damit. Und das machen die auch. Ne?
Ja, ja.
Das ist eher so eine Mischung aus Hostel und oder Jugendherberge. Und Hotels, ein bisschen wie daheim. Mhm. Ich bin selber nicht so der Typ, der zum Frühstück schon eine Krawatte umbinden muss.
Ja.
Und deswegen ist es da drüben sehr zwanglos und zugleich aber high-end hochwertig.
Okay, gut.
Und ja, ist ein Gegenentwurf. Das ist das andere Ich.
Mhm. Okay.
Fernab von Zwängen.
Ja. Wann machst du den Urlaub mit deiner Frau oder Familie?
Och, immer wieder. Wie unsere Kinder noch klein waren, haben wir uns da nach den Schulferien richten müssen.
Ja.
Dann hauen wir da aber schon auch mal 14 Tage ab. Und jetzt sind die Kinder aus der Schule draußen, jetzt sind wir da etwas freier. Und das ist so eine Mischung aus, wir machen schon einmal auch richtig Sommerurlaub, gehen im Winter auch mal Skifahren, machen Kurzurlaube, das gehört ja einfach auch dazu. Ne?
Wie entspannst du? Du wirkst entspannt.
Ja,
trotz
wie entspannst du?
Häuser.
Ich habe schon im privaten Bereich einen Ausgleich. Also ich wohne schön. Wir wohnen schön. Meine Frau spielt eine wesentliche Rolle. Ne? Es geht ja nicht immer nur um mich.
Ja.
Ne? Wir haben einen Freundeskreis auch außerhalb der Gastro-Filterblase. Es braucht es auch ein bisschen. Man ist dann ja als Koch, als Gastwirt auch ein Stück weit eine öffentliche Person. Und ich habe mich da auch nicht so. Ich gebe gerne auch was von mir preis, aber nicht alles. Also so ein Stück weit ein geschütztes Privatleben brauchen auch wir. Und es ist entspannend.
Okay. Aber gestern habe ich ja mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen und die haben so manche so gefragt, und wie ist es hier so? Und cool, der Christian ist ein super Typ. Also die haben alle dich gelobt über den Klee.
Danke, aber das müssen andere beurteilen, nicht ich.
Ja, aber das waren ja deine Mitarbeiter. Also ich habe wirklich für das Interview heute so ein bisschen recherchiert und gefragt. Die waren alle begeistert. Ja, die freuen sich, dass sie hier sein können.
Also wir haben einen hohen Anteil von jungen Menschen, die hier nach der Ausbildung auch verlängern. Das ist ein starker Indikator dafür, dass die Mitarbeiter sich hier auch wohlfühlen. Vielleicht in dem Zusammenhang noch der Anteil an jungen Menschen, die hier arbeiten, mit, sagen wir, trotz ihren jungen Jahren bewegten Lebensläufen, ist recht hoch. Es gibt nicht wenige, die zum ersten Mal hier Struktur und Halt in der Ausbildung, in der Arbeit gefunden haben. Das ist ein Stück weit einfach auch das, was Gastronomie leisten kann. Integration, Inklusion, Teambuilding, das geht bei uns halt leichter als in einem Großraumbüro, ist ja auch klar, weil wir so nah am Menschen sind. Und neben der Aufgabe, dass auf den Tellern irgendwas Spektakuläres liegt, sehen wir das schon auch als Pflicht an, für die jungen Menschen da zu sein. Und deswegen auch an der Stelle ein kurzes Statement zu diesem Gen Z-Bashing, was es gerne mal gibt, wo gerade Menschen in unserer Altersklasse Behauptungen aufstellen, dass die nicht leistungswillig wären oder so. Das finde ich so fies und so dumm, dass ich dagegen opponiere, wo immer es möglich ist. Schau sie dir an.
Ja. Also, ich finde es schön und ich muss sagen, nochmal, wir sind begeistert gewesen und sind auch von deinen Leuten begeistert. Es gab so ein gutes Beispiel. Ich habe bei einer Person eine Cola bestellt und ich drehe mich rum, dann war die Cola da, aber von einer anderen Person. Also das ist nicht, du hattest nicht warten müssen da drauf. Ist das sowas, wo ihr darauf achtet, dass ihr den Service, dass das so rund läuft? Oder was, wie kann
ja,
man das
es hat schon jeder irgendwie seine spezifischen Aufgaben im Service.
Ja, ja.
Das hängt natürlich auch mit dem Maß an Erfahrung zusammen, was wir haben.
Okay.
Du kannst jetzt jemanden, der erst seit 8 Wochen hier arbeitet, nicht an einem Sechsertisch das Menü aufnehmen lassen, weil die Komplexität von jemandem, der neu ist, nicht verstanden wird. Und dann ruft man sich einfach auch mal was zu. Und die Aufgaben innerhalb des Serviceablaufs verändern sich ja auch mit der Uhrzeit. Weißt du, am Anfang hast du, wenn die Gäste nach und nach kommen, sehr viel damit zu tun, zu koordinieren, zu strukturieren, die Bons zu schreiben, Kommunikation mit der Küche und. Und je weiter der Service voranschreitet, desto mehr geht es dann ins Abarbeiten dieser Aufgaben. Und da ändert sich das Profil schon auch ein bisschen, was dann jeder Einzelne zu tun hat. Und deswegen geht man untereinander, wie sich es in einem Team gehört. Ne? Also, wenn du die Fußballmannschaft hast, die 2-0 hinten liegt, die muss anders spielen, als wenn sie sich schon einen Vorsprung erarbeitet hat.
Recht, ja. Ja.
So ist im Service auch und ist auch jeder Tag anders.
Du bist ja sozial engagiert, das weiß ich. Was machst du alles im Sozialen? Du bist, glaube ich, in Vereinen für Integration oder sowas unterwegs. Also vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen.
Also etliches von dem Engagement, was ich entweder in direktem Zusammenhang mit dem Unternehmen oder auch losgelöst davon leiste, hängt mit Einstellungen zusammen, die dann auch politisch sind. Mhm. Und zugrunde liegt die Überzeugung, dass wir in Zeiten leben, in denen die sogenannte schweigende Mehrheit nicht mehr schweigen sollte zu nationalistischen Tendenzen, zu Rechtsradikalität, zu allem, was sich da mehr und mehr etabliert und auch in Anführungsstrichen normaler wird. Dagegen kämpfe ich, wo ich kann.
Das ist ein super tolles Abschlusswort, Christian. Ich danke dir, dass du mit mir hier in der schönen Sonne gesessen hast, unter Bäumen, und wir dieses Interview führen konnten.
Ja, und das war Rund um den Hesselberg, heute aus Rothenburg auf der Tauber vom Christian Mittermeier vom Hotel. Und wir haben den Christian interviewt und er hat uns ganz viel erzählt über seine Art des Arbeitens, des Machens und über Rothenburg und über den Meistertrunk. Und ja, wir bedanken uns, dass wir Gast sein durften und freuen uns, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Bis dann, das war's. Und wenn Sie uns abonnieren wollen, können Sie das im Anschluss an die Musik machen. Die Musik ist zu Ende und dann gibt es einen Button abonnieren und Sie abonnieren uns dann und haben immer die neueste Folge. Bis dann, tschüss.